Ganz herzlichen Dank für diese warme Dusche, Gabi. Ich dusche nämlich auch sehr gerne. Also, ja, ich habe meine Predigt genannt, wo ich zu Hause sein kann, gut Hirten. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon die PowerPoint seht. Wir lassen uns mal überraschen. Ich erzähle euch mal eine Begebenheit, die ich im Internet gefunden habe auf der Seite von Zeit Online. Das Schaf mit der Nummer DE 01080007 ist zu schwach. Es humpelt. Der Weg bis zur nächsten Wiese, auf der die Herde die kommende Nacht verbringen soll, ist zu weit. Also streift Sven de Vries behutsam durch seine Herde ein Meer aus Lämmern, Schafen, Böcken und Ziegen, um dieses eine Schaf zu finden. Kaum zu glauben, dass er sie alle unterscheiden kann. Als er es erblickt, hakt er seinen Hirtenstab am Hinterbein ein, zieht das Schaf vorsichtig zu sich heran, packt es mit der rechten Hand beherzt am Hals, lässt seinen Stock fallen und greift mit der linken nach dem Stummel am Hinterteil des Schafes. Das Schaf wehrt sich kaum, es kennt seinen Hirten. Auch die restliche Herde beobachtet das Spektakel ohne große Aufregung. Du weißt ja selbst, dass du nicht mehr weit kommst, sagte Fries, schiebt das Schaf zu einem Viehanhänger, der an seinem dunkelgrünen Nissan-Geländewagen hängt, und fährt davon. Ich habe mal in Gnadental eine Hirtenwoche mitgemacht und da seht ihr mich. Das war eine Woche morgens Schafe hüten, so buchstäblich, und nachmittags Andachten und Beten und Reden. Ich nenne mein kleines Angebot Hirtengelb im Internet, wo ich Begleitung anbiete, Reden, weil ich mit Hirte Fürsorge verbinde, Kompetenz, Sicherheit. Hirte, ein romantisches Bild. Ein Sehnsuchtsort. Wir kennen den Hirten aus vielen Bibelversen. Der Herr ist mein Hirte. Oder auch welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat, wenn er eins von ihnen verliert, verlässt nicht die 99 und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und dennoch, ihr kennt mich ja vielleicht schon ein kleines bisschen, würde ich dieses Bild auch gerne einmal ein wenig gegen den Strich bürsten, ein wenig anrauen. Nicht nur, dass mir aufgefallen ist, dass anders als in der Bibel heute, zumindest heute, die Hirten hinter der Herde gehen, weil meistens vorne die Leitschafe sind und hinten die Schwachen. So habe ich mich auch gefragt, ob Hirten wirklich alle Schafe für ein Schaf alleine lassen würden, heutzutage die Hirten. Auch dieser Sven de Vries in dem Artikel sagte, er hat ungefähr 900 Schafe, aber es geht immer mal eins verloren. Der wusste das gar nicht so genau, wie viele er hat. Und würden wir wirklich Schafe sein wollen, gehört zum Schaf nicht auch Geblöke, Gestank, Lammkotelett, der treu-doofe Blick, geführt werden? Und wollen wir das wirklich geführt werden, gerade wir Deutschen? Ist der Hirte ein stimmiges Bild für die Gemeinde? Ihr habt gar keinen. Und auch aus unserem Alltag sind Hirten weitestgehend verschwunden. Aber dennoch ist das ein Bild, was der Bibel sehr lieb und wichtig ist, wo man vielleicht aber ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten muss. Ein Bild, das, ihr habt es gehört, auch in unserem Predigttext, der für heute von irgendeiner Kommission für ganz Deutschland vorgeschlagen ist, vorkommt. Und ich freue mich, dass der Monat wieder rum ist und dass ich bei euch bin, dass ich mit euch singen oder summen darf, euch zuhören darf und dass wir jetzt auch zusammen durch diesen Text gehen. Ich freue mich wirklich, es ist keine Floskel. Ich zeige euch, was mir ins Auge gefallen ist. Ihr kennt das, ihr müsst nicht auf alles eingehen. Entdeckt eure eigenen Blickwinkel. Schätze das, was Gott euch und eurer Gemeinde zu sagen hat. Und vielleicht bleibt der ein oder andere zum Predigtnachgespräch da und sagt mir, was er entdeckt hat und den anderen. Zum Ersten zum Kontext. Einmal die Groborientierung, die Umgebung des Textes. Am Anfang der Bibel stehen die Bücher der Geschichte Gottes mit seinen Menschen, die in der Bibel übrigens Tora und ganz interessant die vorderen Propheten heißen. Also Könige, Chronike, Chroniker, das nennt die hebräische Bibel die vorderen Propheten. Dann finden sich in der Bibel die Gebete, Psalmen und Gedichte, Hiob. Und am Ende des Ersten Testaments die Reden Gottes zu seinem Volk, das, was wir die Propheten nennen. Und vieles in der Botschaft der Propheten kreist um die große nationale Katastrophe, die Eroberung und den Untergang Jerusalems. Und wenn wir jetzt in der Gemeinde zusammen wären, würde ich mir den Spaß machen und euch fragen, um ein bisschen Kontakt aufzunehmen, ob ihr wisst, wann Jerusalem erobert und zerstört wurde. Ich frage mal Jens oder Silke. Das ist gerade, du hast dich gut gerettet, genau. Das war auch eine Zerstörung, aber ich meinte die vor Christus. Aber diese Fragen, ich weiß auch ganz wenig. Also 587 vor Christus ist Jerusalem zerstört worden. War nur ein kleiner Spaß, nehmt es mir nicht übel. Also, die Propheten kreisen meistens um diese Katastrophe. Sie verkünden meist schlechte Nachrichten wegen des Verhaltens des Volkes, aber sie verkünden eben auch Hoffnung für die Zukunft. Und auch Hesekiel nach Babylon verschleppt vor der Zerstörung Jerusalems und dort von Gott zum Propheten berufen, redet in Wort und Tat durch markante Zeichenhandlung. Und vielleicht wisst ihr, habt ihr so vor Augen, was er alles gemacht hat? Ihr könntet es reinbrüllen, aber es hört euch keiner. Also er hat auf der Seite gelegen, er hat Brot über Kuhdung gebacken, einfach um zu predigen zu seinem Volk, um ihm deutlich zu machen, was kommen wird. Er hat in einer Vision gesehen, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt. Er hat aber auch gesehen, wie Gott ein Volk, ein Totenfeld wieder zum Leben erweckt. Das hat es ja bis in Rocksongs geschafft, dieses Bild. Und er hat auch gesehen, wie der Tempel wieder aufgebaut wird. Und wir haben hier also, das wollte ich auch noch sagen, einen Text aus dem sogenannten Alten Testament vor uns. Ich mag diesen Begriff eigentlich nicht so gerne, denn es ist eine Bibel. Es ist eine Geschichte Gottes mit dem Menschen. Aber es ist, da steckt vielleicht in diesem Begriff drin, eine Geschichte, die sich weiterentwickelt. Wir erkennen in Jesus den wahren, den guten Hirten aller Menschen. Und dennoch, auch wenn diese Geschichte sich weiterentwickelt, ist es eine Geschichte eines Gottes mit seinen Menschen. Und so zeigt auch das sogenannte Alte oder Erste oder wie auch immer Testament, wie Gott mit seinen Menschen umgeht, wie er mit uns umgeht und wie wir miteinander umgehen können. Es wird also um Fürsorge gehen, um Hirtendienst. Und zwei Gedanken habe ich euch mitgebracht, gut Hirten, nichts für normale Menschen, sondern wie Gott mit uns umgeht. Dankeschön, Jens. Und gut Hirten, etwas für Gefundene, wie wir miteinander umgehen. Also erster Gedanke, gut Hirten, nichts für normale Menschen, sondern wie Gott mit uns umgeht. Das steht in Hesekiel 34. Du Mensch, kündige den führenden Männern in Israel das Strafgericht an. Sag zu ihnen, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Wehe euch! Ihr seid die Hirten meines Volkes, aber anstatt für die Herde zu sorgen, habt ihr nur an euch selbst gedacht. Die Milch der Schafe habt ihr getrunken, aus ihrer Wolle habt ihr euch Kleider gemacht und die besten Tiere habt ihr geschlachtet. Aber für einen guten Weideplatz habt ihr nicht gesorgt. War ein Tier schwach, so habt ihr ihm nicht geholfen. War eins krank, so habt ihr es nicht gepflegt. Wenn eins ein Bein gebrochen hatte, habt ihr ihm keinen Verband angelegt. Die Verstreuten habt ihr nicht zurückgeholt. Die verlorenen Gegangenen habt ihr nicht gesucht. Alle Tiere habt ihr misshandelt und unterdrückt. Hirten Israels. Gott stellt ihnen ein schlechtes Zeugnis aus. Hirte, Das war in der Umgebung Israels, im alten Orient, ein Würdetitel für Könige. Und vielleicht fallen viele Vorurteile euch ein über die da oben, die Könige, die Führer, die Politiker. Manch ein Politiker, man sieht es leider manchmal in den Nachrichten, denkt nur an seine Wiederwahl und an seine Macht. Banker, die ohne weiteres Unternehmen fallen lassen, tausende Arbeitsplätze aufs Spiel setzen, aber sich selber vorher noch Millionenboni sichern. Manchen fallen vielleicht Kirchenleute ein, die sich an Kindern vergehen. Älteste in ihren Gemeinden, die etwas falsch gemacht haben. Pastoren, die ihre Schafe, ihre Herde im Stich gelassen haben. Aber schon wenn man in unserem Text weiterliest, nach unserem Predigtext, Vers 17 folgende, wird deutlich, dass die da oben nicht so viel schlechter sind als die da unten oder die da unten nicht so viel besser sind als die da oben. Wenn ihr nachher mal weiterlest, dann klagt Hesekiel auch über die da unten. Und ich habe mich in vielem wiedergefunden. Da steht: Ich habe die beste Weide, alles andere kann ich ruhig zertrampeln. Hauptsache, ich habe sauberes Wasser, was weiterfließt, kann ich ruhig trübe machen. Bis hin zu unserem Umgang mit der Umwelt. Also die da oben sind nicht schlechter. Das Problem ist aber, dass die da oben oft mehr Macht haben und dass sie das Maß des Schadens potenzieren, dass sie, wie die da unten auch, anrichten. Sie haben also einfach eine größere Reichweite. Und obwohl ich selbst oft schlecht geleitet wurde und auch schlecht geleitet habe, sage ich, dass Leitung notwendig ist, egal wo. Eine Ansammlung von Menschen, egal wo, im Dorf, in der Gemeinde, in der Stadt, im Land, eine Ansammlung von Menschen, die nicht geleitet wird, bildet auch Strukturen aus, nur die sind eben nicht gut. Ein Land, ein Volk, das nicht geleitet wird, auch das erleben wir ja an manchen Stellen auch im Moment, gedeiht auch nicht. Oder eine Herde, die nicht geleitet wird, zerstreut sich. Leitung ist notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber mit jeder Macht und sei es nur über meine mir anbefohlenen Wellensittiche, kommt Verantwortung. Leitung ist notwendig, aber eben auch nur anvertraut. Leitung ist Dienst im Auftrag des obersten Hirten, egal in welchem Kontext. Leitende stehen immer auch vor ihrem Herrn, dem Schöpfer und Vater aller Lebewesen. Und weil Israels Leitung in unserem Text ihr Amt und ihre Herde missbraucht hat, ist Gott voller Schmerz und voller Zorn und fordert seine Herde zurück. Da heißt es im Text: Darum, ihr Hirten, hört, was der Herr sagt. So gewiss ich lebe, der Herr, der mächtige Gott, ich schaue nicht mehr länger zu. Meine Schafe wurden geraubt und von wilden Tieren gefressen, weil sie keinen Hirten hatten. Denn meine Hirten haben nur für sich selbst gesorgt und nicht für meine Herde. Darum hört, ihr Hirten, was der Herr sagt. So spricht der Herr, der mächtige Gott. Die Hirten meiner Schafe bekommen es mit mir zu tun. Ich fordere meine Schafe von ihnen zurück. Ich setze sie ab. Sie können nicht länger meine Hirten sein. Sie sollen nicht länger mein Volk ausbeuten. Ich reiße meine Schafe aus ihrem Rachen. Sie sollen nicht länger zum Fraß dienen. Gott macht also mit diesem Text Front. Damals und heute. Gegen große und kleine Nutznießer und Ausbeuter seiner Menschen, gegen Tyrannen und selbstsüchtige Bosse, gegen Autorität, die nur sich selbst dient und nur sich selbst kennt. Wer leitet, wo auch immer, steht immer vor seinem Leiter. Und Gott ruft auch Leitung in die Umkehr. Manchmal, da habe ich geschmunzelt, als ich mich über Hirten informiert habe, sogar durch die Herde. Buchstäblich bis heute, dass die Hirten der Herde folgen, fand ich auch auf dem Schäferwochenende ganz lustig. Die Leitschafe, die gingen voran und der Hirte war hinter ihm. Also Hirten hören manchmal auch auf ihre Herde und kehren um. In unserem Text ist die angesprochene Leitung nicht umgekehrt. Und so macht es Gott selbst. Und ich möchte euch einladen, jetzt einmal auch diese Verse zu genießen als Ausdruck, trotz des traurigen Anlasses, trotz der schlechten Hirten in unserem Text, als Ausdruck, wie Gott mit seinen Schafen umgeht, wie er mit euch umgeht. Im Hauskreis sagte jemand zu mir, Gott ist ein toller Vater, nur eben sehr viel beschäftigt und oft weg. Und er sagte das nicht rebellisch, eher traurig oder verständnisvoll, aber ich fand es traurig. Und deswegen möchte ich alle Menschen, die vielleicht auch so denken, dass Gott ein toller Vater ist, nur eben sehr viel beschäftigt und oft weg, nochmal ganz besonders einladen, auf diesen Text zu hören, wie Gott mit seinen Schafen umgeht. Denn ich finde, er tröstet gerade solche Menschen. Gott ist nicht weit weg und er hat uns nicht vergessen. Da heißt es im Text, wenn wir weiterlesen, Hesekiel 34, der Herr, der mächtige Gott, hat gesagt, ich selbst will jetzt nach meinen Schafen sehen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirt seine Herde wieder zusammensucht, wenn sie auseinandergetrieben worden ist, so suche ich jetzt meine Schafe zusammen. Ich hole sie zurück von allen Orten, wohin sie an jenem unheilvollen Tag vertrieben wurden. Die Berge und Täler Israels sollen wieder ihr Weideland sein. Ich lasse sie dort auf saftigen Wiesen grasen. Auf den hohen Bergen Israels sollen sie ihre Herde finden und sich lagern. Ich will selber für meine Herde sorgen und sie zu ihren Ruheplätzen führen. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Ich will die verlorenen Gegangenen suchen und die Versprengten zurückbringen. Ich will mich um die Verletzten und Kranken kümmern und die Fetten und Starken in Schranken halten. Ich bin ihr Hirt. Ich sorge für sie, wie es recht ist. Da ist das zerstreute Volk bis heute, die Masse. Keiner fragt, austauschbar und interessiert, interessant nur in puncto Verwertbarkeit. So ist das Volk. Habe ich oft gedacht, wenn ich bis vor wenigen Wochen zu DHL gefahren bin, unter den riesigen Förderbändern in der riesigen Fabrikhalle langgelaufen bin zur Arbeit. Austauschbar, völlig ersetzbar, uninteressant. Gott aber sieht den Einzelnen und fragt ihn. Siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Gedanke für dich, dass Gott nach dir fragt, der Schöpfer des Universums nach dir fragt. Denk nochmal an das Schaf, das der Hirte aus dieser riesigen Herde rausgepickt hat, weil er wusste, dass es nicht so gut laufen kann, am Anfang der Predigt. Gott hat seinen eigenen Zeitplan. Wir haben es vor einem Monat zusammen bedacht bei Hiob und manchmal ist dieser Zeitplan fremd, manchmal scheint er fremd zu sein, aber Gott hat ein Hirtenherz. Der Prophet Hesekiel hat gesehen, wie Gott den Tempel verlassen hat. Aber nun spricht Gott noch einmal zu seinem Volk. Gott ist Israel nicht schuldig. Gott ist auch uns nicht schuldig, haben wir vor einem Monat miteinander überlegt. Oder ich zumindest habe es so gesagt. Aber Gott hat ein Herz, das voller Barmherzigkeit ist. Und obwohl er seinem Volk nicht schuldig ist, geht ihm der Zustand seines Volkes an die Nieren. Das heißt ja Barmherzigkeit im Hebräischen. Ich lasse mir etwas an die Nieren gehen. Gott greift ein, weil er ist, wie er ist. Ein Hirte heute würde es vielleicht nicht so machen, würde ein Schaf nicht alleine, würde die Herde nicht alleine lassen für ein Schaf. Aber sowohl Jesus als auch Gott reden so, dass der Einzelne wichtig ist. Und Gott sagt zu seiner Herde und er sagt es zu dir, auf guter Weide weide ich dich und auf den hohen Bergen Israels wird dein Weideplatz sein. Satt, so möchte Gott, dass du bist. Gut soll es dir gehen, so wie es von Anfang an in der Schöpfung gewollt ist. Sicher und auf hohen Bergen, auf guter Weide weide ich sie und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Neue Weide wird sich finden, auf der man sich in Frieden lagern kann. Auch wenn man vielleicht von Krebs gezeichnet ist oder von Arbeitslosigkeit oder von Scheidung oder von Einsamkeit. In Frieden, im Einklang. Manchmal haben wir unsere Verhärtung, dass Gott nicht an uns herankommt. Manches ist es Reifeprozess, wenn er sich Zeit lässt. Manches ist Rätsel. Aber ob ich schon wandert im finstern Tal, der Hirte ist da. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Und er tut das uneigennützig, ganz anders als manche Leiter, vielleicht auch manche Väter, die wir kennengelernt haben. Ohne Zweifel weiß er, wo es lang geht. Wir nennen ihn Christus, den Herrscher. Aber er ist jemand, der nicht das Seine sucht. Und Jesus hat ja diese Bilder für sich benutzt. Sein ganzer Dienst war, das Verlorene zu suchen. Er ist darüber selbst verloren und heimatlos geworden. Alles, was Gott ist, hat Jesus gezeigt. Uneigennützig, barmherzig, fürsorglich. Petrus sagt über diesen Jesus, durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Und er hat ja über sich selbst gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich bin jetzt mal 10 Sekunden still, bevor dann gleich noch ein kürzerer zweiter Teil kommt, ein wesentlich kürzerer, keine Sorge. Aber ich würde euch einladen, das nochmal so für euch aufzusaugen, wie wir das im Lobpreis auch schon angefangen haben, uns einzustimmen, dass Gott dein Hirte ist. Ein zweiter Gedanke. Gut Hirten, etwas für Nachfolger, wie wir miteinander umgehen können. Gut Hirten, etwas für Nachfolger, wie wir miteinander umgehen können. Der Zusammenhang war ja, Gott passt auf seine Herde auf, er liebt seine Herde bis heute. Und wie wir Gott kennen, so macht er vieles, was er macht, durch uns. Seine Botschaft verkünden. Und eben auch für seine Herde sorgen. Gott hirtet durch seine Menschen. Und dieser Übergang wird zum Beispiel auch im Neuen Testament, im Zweiten Testament deutlich. Zum Beispiel Matthäus 25, da sagt er, ich will richten die Herde, ich will unterscheiden zwischen Böcken und Lämmern. Und fast übergangslos befiehlt er uns die Schwachen an. Also Gott, der Hirte, befiehlt uns seine Herde an. Gott übt seinen Hirtendienst durch uns aus. Seine zusammengestellte Herde soll Heimat für andere werden. Sie ist ja nie Selbstzweck oder eigenes Wohnzimmer, sondern seine Herde. Und wir könnten in dieser Hinsicht, ich sollte vielleicht nur für mich reden, ich könnte in dieser Hinsicht viel mehr tun, als ich tue. Denn jeder von uns, ich trage Verantwortung. Und jeder von uns ist betraut mit anderen Menschen als Lehrerin oder Arzt, als Chef oder Kollegin, in der Familie, als Vater oder Mutter oder als Kind meiner alten Eltern, als Nachbar oder als Gruppenmitglieder. Barmherzigkeit, ein weiches Herz wagen, wo sich niemand kümmert und niemand fragt. Und deswegen zum Abschluss ein paar Variationen über Fürsorge in den Spuren Gottes. Drei kurze Stichworte: universal, ganz einfach und unterstützt. Fürsorge in den Spuren Gottes, universal, ganz einfach und unterstützt. Fürsorge ist meiner Meinung nach universal im Zielpublikum. Im Text ist Israel angesprochen, Gottes Volk. Aber der Fokus war schon im Ersten Testament universal. Gott hat zu Abraham gesagt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Und nun unter Jesus ist er es vollends. Also hat Gott die ganze Welt geliebt. Also Fürsorge ist universal im Zielpublikum. Jeder ist Gottes Schaf. Jeder verdient Fürsorge, die ganze Welt. Fürsorge ist universal in der Art und Weise. Die Schwachen stärken, das Kranke heilen, das Verwundete verbinden. Ich bin so aufgewachsen, dass immer die Botschaft im Vordergrund stand. Also im Prinzip alle Prediger sind, auch die Krankenschwester im Urwald. Und sie ihren Dienst erst richtig als Missionarin getan hat, wenn sie gepredigt hat. Und das seelische Heil immer zuerst im Blick ist. Ich verstehe, was damit gemeint ist. Besser hinkend in den Himmel als gar nicht. Aber ein Gott, der sich nur für meine Seele interessiert, ich weiß nicht. Unser Text zumindest stellt keine Prioritäten auf. Und ich sehe in ihm Fürsorge für alle in allen Nöten, in geistlichen, aber auch in körperlichen und seelischen. Und vielleicht, meine private Meinung, müssen wir nicht zwischen Hilfe erster und zweiter Klasse unterscheiden und müssen auch keine Komplexe haben, wenn wir nur Wunden verbinden. Können ohne Komplexe das tun, was vor Füßen liegt. Und Gott tut das Seine. Und ich bin noch mal ein bisschen provokanter. Da müssen wir vielleicht auch nicht immer gleich von Liebe und Mission reden. Können vielleicht erstmal das tun, was vor Händen liegt. Mit unseren Nachbarn zusammen, mit denen wir diese Welt bewohnen. Allein um uns und unsere Gesellschaft zu erhalten. Nichtchristen sind oft viel wacher als wir Christen. Also Fürsorge universal in der Art und Weise. Fürsorge ist schließlich auch universal im Umfang. Als Faustregel, zumindest wenn ich mich selbst betrachte, würde ich sagen, wir sagen tendenziell zu schnell Nein zur Not der Menschen um uns herum. Man kann sicherlich nicht die ganze Welt retten, aber manchmal tue ich auch mein Kleines nicht, weil ich besser schlafen möchte. Mein sensibler Bereich ist zum Beispiel mein Wohnzimmer. Ich lade gerne Leute ein, aber so, dass jemand bei mir mal eine Woche, zwei, drei, vier schläft, selbst wenn sein Haus abgebrannt ist, da müsste ich mich schon echt überwinden. Meine Ruhe ist mir oft wichtig. Vielleicht kennt ihr das auch. Man will nicht die Last anderer oder einer Gruppe tragen. Und eigentlich ist der Vorteil aus dem Text, den die Hirten Israels suchen, dann gar nicht so weit weg. Aber auch hier Vorsicht. Liebe wird sicherlich immer mal auch wehtun müssen. Siehe mein Wohnzimmer. Aber es wird nicht mehr Liebe, wenn es mehr wehtut. Es wird nicht mehr Liebe, wenn es mehr wehtut. Manchmal können wir zu gut Nein sagen, manchmal aber auch zu schlecht. Das wäre was fürs Predigt-Nachgespräch. Ich kann eins vom anderen schwierig unterscheiden. Ich bin da oft unsicher, ob ich zu faul bin oder zu unsicher. Also Fürsorge ist umfassend, auch im Umfang. Und zum Abschluss noch zwei ermutigende Gedanken. Fürsorge ist nicht schwer. Ich möchte euch ermutigen, gerade auch als Gemeinde, die ganz einfachen, primitiven Bedürfnisse zu versorgen. Auch wenn das vielleicht nicht viel Eindruck im Gemeindeprospekt macht. Grob gesprochen, satt und selig sollen die Menschen sein. Diakonie, Seelsorge, Bibelstunde, Besuchsdienst. Viel mehr braucht es vielleicht gar nicht. Ich bin ja mal ein bisschen kritisch. Keine großen Strategien und Vorhaben. Vielleicht diese einfachen Dinge und Großes, so meine ich zumindest, kann geschehen, wenn Gott das Seine dazu tut. Also Fürsorge ist oft nicht schwer. Und wo uns, und das ist bei mir oft so, die Kraft fehlt, wo wir uns zu klein fühlen, dürfen wir uns immer wieder daran erinnern und damit schließt sich der Kreis, dass er auch unser guter Hirte ist als Helfende. Dass er auch als Helfende Auch unser guter Hirte ist, dass immer uns beiden geholfen werden soll, uns und dem Nächsten. Nicht ich will dir helfen, weil ich so toll bin, dann wäre ich vielleicht ein blinder Blindenleiter, sondern uns beiden muss geholfen werden und zwischen uns steht immer Jesus. Was ich dir tue, als meiner Schwester oder meinem Bruder, das tue ich Jesus. Und wo das zu wenig ist, füllt es Jesus auf. Das war mir ein ganz wichtiger Gedanke. Wo es zu wenig ist, füllt Jesus es auf. Und was ich tue, tue ich Jesus. Dann muss ich nicht auf Dankbarkeit warten und dann muss ich auch keine Komplexe haben, dass es zu wenig ist. Keiner ist zu klein. Jesus füllt es immer auf. Und so habe ich euch auf diese Reise mitgenommen, was der gute Hirte für sein Volk tut, was er für uns tut und wie wir einstimmen können in diesen Dienst. Und deswegen ist nicht die Frage, wie kannst du barmherziger werden, ein besserer Christ? Wen musst du alles versorgen? Sondern die Frage dieser Predigt ist, was kann Gott dir tun? Man hat den berühmten Theologen Karl Barth einmal gefragt und damit ende ich, und das seht ihr jetzt auf der Folie, man hat den berühmten Theologen Karl Barth, dessen Sätze ich nie verstanden habe, einmal gefragt, oder nur sehr schwer verstanden habe, was die Zusammenfassung seines Glaubens ist. Und er hat damit geantwortet: Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Amen.